mit Henrik Jatschik. Unsere Themen heute: Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs beantragt Haftbefehle gegen Hamas-Führer sowie den israelischen Premier Netanyahu und sorgt damit mächtig für politischen Wirbel. Wir porträtieren den Juristen Karim Khan und haben dazu außerdem noch einen Kommentar. Die französische rechtspopulistische Partei Rassemblement National geht auf weitestmögliche Distanz zur AfD. Was heißt das nun für die deutschen Rechtspopulisten? Wir blicken nach Bratislava und gehen der Frage nach, ob bei der anstehenden EU-Abstimmung erneut mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet werden muss, was den rechten Rand stärken würde. Zum Schluss eine Bilanz der fünfjährigen Präsidentschaft von Volodymyr Zelensky in der Ukraine.
We've applied for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant for the crimes of causing extermination, causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies, deliberately targeting civilians in conflict.
Der Antrag auf Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Netanyahu sowie Verteidigungsminister Gallant Anfang vergangener Woche. Vorgetragen vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Karim Khan. Israels Regierung habe das Aushungern sowie andere Formen der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Gaza eingesetzt, um die Hamas zu eliminieren und die palästinensische Bevölkerung kollektiv zu bestrafen, heißt es sinngemäß in der Erklärung Khans. Aller Kritik ungeachtet, es wird allgemein angenommen, dass die Richter in Den Haag dem Antrag folgen werden. Damit dürfte Karim Khan, insbesondere bei seinen Befürwortern, auch in Großbritannien, nunmehr massiv an Image verlieren. Berufsrisiko. Wer ist eigentlich Karim Khan? Ein Porträt von Ludger Kacmierczak.
I, Karim Asad Ahmed Khan, solemnly undertake.
Als Karim Khan vor 3 Jahren als neuer Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof vereidigt wurde, galt die dortige Anklagebehörde als träge und ineffizient. Vor Gericht mussten sich bis dahin fast ausschließlich afrikanische Rebellen und Milizenführer verantworten. Längst nicht jeder Prozess endete mit einer Verurteilung. Viele Verfahren wurden eingestellt. Kein leichter Start für den Juristen aus dem schottischen Edinburgh. Natürlich habe ich gewählte Politiker getroffen, die mir ganz plump gesagt haben, dieses Gericht wurde für Afrika gegründet und für Gangster wie Putin. Wir sehen das anders. Dieses Gericht sollte der Triumph des Rechts über Macht und brutale Gewalt sein. Der Brite mit pakistanischen Wurzeln agiert als Chefankläger entschlossen und furchtlos. Seine Recherchen machen vor großen Namen keinen Halt. Erst erwirkte er einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Gleiches fordert er jetzt für Israels Premier Netanyahu, trotz massiver Drohungen und Einschüchterungen, vor allem aus den USA. Wir lassen uns durch Drohungen nicht davon abbringen, denn wir müssen als Anklagebehörde Verantwortung übernehmen und die ist größer als wir selbst. Wir sind der Gerechtigkeit gegenüber verpflichtet und deshalb lassen wir uns durch öffentliche oder nicht öffentliche Drohungen nicht einschüchtern. Karim Khan kennt alle Seiten des Rechts. Als junger Ankläger arbeitete er Ende der 90er Jahre an den Tribunalen für Ruanda und das frühere Jugoslawien. Danach verteidigte er mutmaßliche Kriegsverbrecher als Anwalt vor Gericht. So vertrat er den früheren Machthaber Liberias Charles Taylor vor einem Sondertribunal, den Sohn des libyschen Ex-Diktators Gaddafi und den heutigen Präsidenten Kenias William Ruto. Das Verfahren gegen Ruto vor dem Internationalen Strafgerichtshof wurde letztlich eingestellt, auch weil Khan der Anklage nachweisen konnte, schludrig gearbeitet zu haben, jener Behörde also, die er heute leitet. Der 54-Jährige gilt in Juristenkreisen als brillanter Stratege mit diplomatischem Gespür. Mit Druck kann Karim Khan umgehen. Vor seinem Amtsantritt am Weltstrafgericht hat er im Auftrag der Vereinten Nationen gegen Kriegsverbrechen durch die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak ermittelt. Der Strafgerichtshof in Den Haag und dessen Geburtsurkunde, das Statut von Rom, sind für den Mann mit dem kahlen Kopf und dem stets fein gestutzten Königsbärtchen ein Vermächtnis der Nürnberger Prozesse. Verpflichtung und Verantwortung zugleich. Dieses Gericht und die gesamte Architektur des Vertrags von Rom ist nach meiner Ansicht ein Versprechen für die Zukunft, dass das Morgen nicht so traurig und trostlos sein muss wie das gestern. Der ICC, der International Criminal Court, ist kein Organ der Vereinten Nationen, sondern ein Gericht, das von 124 Vertragsstaaten getragen und finanziert wird. Große Länder wie die USA, Russland, China oder auch Israel gehören nicht zu den Unterstützern des Strafgerichtshofs. Der Chefankläger und die Richter werden für eine Amtszeit von 9 Jahren gewählt. Die von Karim Khan endet im Sommer 2030.
Karim Khan war sich der Tragweite seines Haftbefehlantrags gegen Premier Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant vermutlich durchaus bewusst und dürfte von dem damit ausgelösten politischen Wirbel daher kaum überrascht sein. Dennoch stellt sich die Frage, ob es wirklich unvermeidbar war, gleichzeitig mit dem Antrag gegen die 3 Anführer der Hamas auch einen Haftbefehlantrag gegen Netanyahu wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stellen. Und somit einen demokratisch gewählten Regierungschef mit dem Führer einer Terrororganisation gewissermaßen auf gleiche Stufe zu stellen. Die Empörung darüber betrachten viele als nachvollziehbar. Allerdings gehe sie in die falsche Richtung, meint Jan-Christoph Gitzler.
Vermutlich hat sich kaum einer der Kritiker die Mühe gemacht, die Erklärung des Chefanklägers Karim Khan in Gänze nachzulesen. Sie unterscheidet sehr wohl auch in der Qualität zwischen den Taten der Hamas und den Folgen des Kriegs in Gaza, für die auch Israels Regierung die Verantwortung trägt. Über das, was am 7. Oktober und an den darauffolgenden Tagen passierte, kann es keine 2 Meinungen geben. Nach tausenden Raketen kamen die Terroristen aus dem Gazastreifen nach Israel, um Menschen in großer Zahl abzuschlachten, zu vergewaltigen, zu verschleppen. Haftbefehle gegen Vertreter der Hamas sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Mit den Folgen der israelischen Kriegführung im Gazastreifen ist es allerdings weniger eindeutig, nicht nur, weil der Krieg noch andauert. Angesichts vieler Opfer, einer flächendeckenden Zerstörung, Hunderttausenden, die nicht genug zu essen haben und vielen Verletzten, die nicht richtig versorgt werden, stellt sich die Frage, wo endet das Recht auf Selbstverteidigung Israels, das auch von der Bundesregierung immer wieder beschworen wird, und wo beginnen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ist der Meinung, die Grenze wurde überschritten, jetzt muss sich das Gericht mit der Frage befassen. Die Empörung vor allem aber nicht nur in Israel ist nun gewaltig. Außenminister Katz sprach von einer so wörtlich historischen Schande, Oppositionsführer Benny Gantz von moralischer Blindheit und Premier Netanyahu sagte gar, so sehe der neue Antisemitismus aus. Man darf den Richterinnen und Richtern durchaus zutrauen, zu unterscheiden. Und so ist der Aufschrei wegen der behaupteten Gleichsetzung des Terrors der Hamas mit der israelischen Kriegführung in Gaza vor allem eins: Ablenkung von dem, was in Gaza gerade passiert. Ob daran nun ausschließlich die Hamas schuld ist oder auch Israel, ob Israel als Kriegspartei seiner Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza gerecht wird, darüber urteilt jetzt der Internationale Strafgerichtshof. Es ist gut, dass genau hingesehen wird, denn es geht um wichtige Fragen und es ist dem Gericht zu wünschen, dass es sich dabei nicht ablenken lässt.
Ein Kommentar von Jan-Christoph Gitzler. Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet Rechtspopulisten in der EU ihre eigentlich ideologisch Verbündeten aus Deutschland in so arge Bedrängnis bringen könnten? AfD-Politiker vom Schlag eines Maximilian Krah konnten sich das vermutlich rein gar nicht vorstellen. Und dennoch, Krahs Verharmlosung der SS war den französischen Rechtsaußen vom Rassemblement National offenbar doch eins zu viel. Daher die Entscheidung, gemeinsam mit der AfD in derselben Fraktion im EU-Parlament sitzen, non merci. Aus Angst, bei den anstehenden Europawahlen an Zustimmung zu verlieren, gingen wenig später auch andere Parteien des rechtspopulistischen Lagers im EU-Parlament weitestmöglich auf Distanz zur AfD und stimmten mehrheitlich für den Ausschluss der deutschen Partei aus ihrer Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie im Europaparlament. Die AfD gibt sich zwar gelassen, gleichwohl gilt der Ausschluss der deutschen Rechtspopulisten vielen als denkbar mächtige Ohrfeige. Susanne Beetz kommentiert.
Ironie des Schicksals. Diejenigen, denen eine weltoffene und liberale Demokratie am Herzen liegt, haben allen Grund, Maximilian Krah dankbar zu sein. Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl schafft etwas, was zigtausende mit Protestmärschen gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie diverse Verfassungsschutzämter mit ihren Einstufungen nicht geschafft haben. Die AfD befindet sich in Bedrängnis und zum ersten Mal richtig in der Defensive. Das permanente Zündeln namhafter Parteifunktionäre mit Parolen aus dem Nazi-Vokabular, um sowohl eigene Anhänger völkisch aufzuheizen, als auch um mit Tabubrüchen mediale Aufmerksamkeit zu generieren, hat jetzt das eigene Dach in Brand gesetzt. Unter anderem wegen Gras Relativierung von SS-Verbrechen hat der französische Rassemblement National mit der AfD gebrochen. Andere Parteien der Fraktion Identität und Demokratie sind gefolgt. Sie haben sogar alle AfD-Abgeordneten aus ihrer Familie im EU-Parlament ausgeschlossen. Gra ist bereits wegen mutmaßlicher Verbindungen zu pro-russischen Netzwerken sowie eines spionierenden Mitarbeiters in die Schlagzeilen geraten. Ganz offensichtlich sind die deutschen Rechtspopulisten für Marine Le Pens Pläne, 2027 die Regierung Frankreichs zu übernehmen, zu schmuddelig, zu gefährlich. Diese Diskreditierung allein ist ein Schlag für die AfD. Noch schlimmer wiegt, dass Gra zwar im Eilverfahren aus dem Bundesvorstand der Partei verschwunden ist, das ist aber kein Endlager für toxisch strahlende Europaspitzenkandidaten gibt. Er muss laut Europawahlgesetz die beiden Wochen bis zur Europawahl Spitzenmann bleiben. Seine Partei verbietet ihm aber jegliche Wahlkampfauftritte. Absurder geht es kaum. Zumal auch die Nummer 2 auf der AfD-Liste, Petr Bistron, der im Verdacht der Geldwäsche und Bestechlichkeit steht, abgetaucht ist. Für die AfD, die im September bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stärkste Fraktion werden und so die Kompromissgesellschaft, möglichst auch das politische System der Bundesrepublik sprengen möchte, ist besonders die Causa Gra ein Riesenproblem. Aktuell scheint er der Rohrkrepierer schlechthin zu sein. Andererseits begeistert und gewinnt er mit seinen charismatischen Videos in den sozialen Medien viele weit Rechtsaußenwähler und naive junge Leute. Sie werden Gra und seine Sprüche weiterhin mögen, in ihm wahrscheinlich ein Opfer diffuser Verschwörungen sehen, ihm gerade deshalb die Treue halten. Das wiederum macht die Partei Spitze und ihre Abkehr von Gra als Elite angreifbar. Die Radikalisierungsspirale, die bisher stetig weitergedreht wurde, wird auf einmal eine Waffe gegen sich selbst. Fazit: Ostdeutschland ist politisch noch lange nicht verloren und eine weltoffene Demokratie schon gar nicht.
Die Meinung von Susanne Beetz. Inwieweit der Rauswurf der AfD aus der Rechtsaußenfraktion im EU-Parlament das Wahlverhalten in Deutschland beeinflussen wird, darüber kann nur spekuliert werden. Eines steht aber jetzt schon fest. In vielen EU-Ländern ist die Sorge vor einem Rechtsruck bei den anstehenden Europawahlen ziemlich groß. Ein Grund dafür ist unter anderem die niedrige Wahlbeteiligung. Davon profitieren vor allem Parteien am rechten Rand. Beim letzten Urnengang 2019 haben sich EU-weit nur etwas mehr als 50% der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt. Und das war der höchste Wert seit langem. Besonders wenige Menschen stimmen traditionell in der Slowakei ab, zum Teil weniger als 20%. Dabei ist die Zustimmung zur EU in der Slowakei eigentlich recht groß. Dennoch könnten auch diesmal vor allem Antisystemparteien von der EU-politischen Abstinenz erneut profitieren, besonders jetzt nach dem Attentat auf Premier Robert Fico. Hintergrundinformationen von Marianne Allweis.
Marek Mach ist wieder einmal kaum zu erreichen. Häufiger als in der Hauptstadt Bratislava ist der junge Slowake in den sozialen Netzwerken zu sehen. In seinem neuesten Video wirbt der Aktivist für die Europawahl. Bei Fluchtversuchen aus der sozialistischen Tschechoslowakei sind mindestens 280 Menschen gestorben. Heute können wir ohne Probleme durch ganz Europa reisen, nur dank unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Lasst uns das nicht vergessen. Mach hat den Verein mit dem Namen Jugend gegen Faschismus gegründet. Seit Jahren organisiert er sehr sichtbare Kampagnen, um junge Wählerinnen und Wähler zu motivieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auf der einen Seite ist es wahr, dass die Slowakei leider zu den Ländern gehört, die bei der Beteiligung an Europawahlen das Schlusslicht sind. Auf der anderen Seite sehen wir in den letzten Jahren, dass die Wahlbeteiligung bei allen Abstimmungen langfristig steigt, auch bei den Jungen. An der Europawahl 2019 haben rund 23% teilgenommen. Vor 10 Jahren waren es in der Slowakei nur 13%. Ein Allzeitrekord
aktiv in der EU.
Leute bleiben aber auch fern der Wahl, wenn sie nichts zu meckern haben. Ja? Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck des Unzufriedenseins,
sagte Richard Sulik von der neoliberalen Oppositionspartei SAS, Spitzenkandidat für die Europawahl. Gemeckert wird in der Slowakei schon auch über Brüssel, über die Migrationspolitik und den Green Deal oder über eine angebliche Bevormundung. Viele Slowakinnen und Slowaken haben außerdem von den 20 Jahren EU-Mitgliedschaft vor allem beim wirtschaftlichen Aufholen noch mehr erwartet. Dennoch hat die Europäische Union in Umfragen einen besseren Ruf als in anderen Ländern in Ostmitteleuropa.
It is called Slovakian paradox.
Das wird das slowakische Paradox genannt, erklärt der ehemalige parteilose Außenminister Miroslav Lajčák. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, unseren Bürgern zu erklären, dass 13 oder 14 Abgeordnete einen Unterschied ausmachen können. Sie haben das Gefühl, dass ihre Stimme überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie das Europäische Parlament arbeitet. Fedor Blaščák von der Nichtregierungsorganisation Open Society Foundation geht in seiner Analyse noch weiter. Von Anfang an, seit dem EU-Beitritt, haben sich viele Politiker eine Doppelrhetorik angewöhnt und Brüssel die Schuld für alles Schlechte in der Slowakei zugeschoben. Das hat natürlich Konsequenzen. Und das betrifft nicht nur offen antieuropäische Parteien, sondern eigentlich alle. Sollte die Wahlbeteiligung wirklich steigen, dann vor allem, weil die Abstimmung nun stärker als Referendum über die Innenpolitik wahrgenommen wird. Bis vor kurzem hatte die größte Oppositionspartei, die Progressive Slowakei, gute Chancen, bei der Europawahl erneut vorn zu liegen. Doch seit dem Attentat auf den russlandfreundlichen Premier Robert Fico werden die Karten neu gemischt. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Ficos linksnationale Smer-Partei zulegen könnte, genau wie der rechte Rand.
Marianne Allweis über die Stimmung in der Slowakei vor den Europawahlen. Er brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Waffen, sagte vor mehr als zwei Jahren Volodymyr Zelensky und lehnte damit das Angebot westlicher Regierungen unmittelbar nach der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022, ihn außer Landes zu bringen, demonstrativ ab. Ein Statement, das Zelensky viel Sympathie bescherte. Am vergangenen Dienstag begann nun in der Ukraine Zelenskys verlängerte Amtszeit. Normalerweise wäre sein 5-Jahres-Mandat Mitte Mai beendet. Wegen des Ukraine-Krieges sind Neuwahlen bis auf Weiteres allerdings ausgesetzt. Für Zelensky ist das gut, denn mehr als 2 Jahre nach der russischen Großinvasion gilt der Präsident in der Ukraine mittlerweile als umstritten. Wie schauen die Menschen in Zelenskys Heimatstadt Krivyi Rih heute auf den berühmten Sohn der Stadt? Mark Duge hat sich vor Ort umgehört.
Das ist der Ton, der in Krivyi Rih derzeit das Leben bestimmt. Luftalarm. Anderswo in der Ukraine schwellen die Sirenen an und ab. Hier ist es ein gleichmäßiges Sirren. Es ertönt oft mehrmals am Tag. David sitzt mit seinen Mitschülern im Luftschutzkeller seiner Schule. Was würde er machen, wenn er Präsident wäre? Den Leuten helfen, erreichen, dass kein Krieg mehr ist. Denn ich will keinen Krieg. Ich möchte, dass er im Sommer vorbei ist, wenn wir wieder zur Schule gehen müssen. Wir haben uns gut mit den Russen verstanden. Dann haben sie alle angegriffen und jetzt möchten sie auch Krivyi Rih einnehmen und den Präsidenten töten. Er schaue kaum Nachrichten, weil sie ihn traurig machen, sagt David. Präsident Zelensky kann er aber gut leiden. Schulleiter Serhii Borodavka. Zelensky ist hier zur Schule gegangen. Unsere Schule hat die Nummer 94, er war auf der 95. Sie ist nicht weit weg von hier. Gerade wird sie renoviert. Ich denke, da wird es eines Tages eine Gedenktafel geben, weil der Präsident dort gelernt hat. Gedenktafeln gibt es an dieser Schule auch, neben dem Haupteingang. 7 schwarze Tafeln, eine für jeden früheren Schüler, der als Soldat im Krieg getötet wurde. 5 von ihnen hat Serhii selbst unterrichtet, in Geschichte. Sie hätten Mut bewiesen, sagt er, genau wie Präsident Zelensky. Natürlich kann man über den Präsidenten diskutieren, aber er hat in den ersten Tagen des Krieges Courage gezeigt. Er hat das Land nicht verlassen, das in großer Gefahr war. Er hat die Verteidigung organisiert. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Dem Schulleiter ist anzumerken, dass er zu Zelensky auch ein paar kritische Töne parat hätte, aber darauf will er nicht näher eingehen. In Kriegszeiten den Präsidenten lautstark zu kritisieren, kommt für viele Ukrainer nicht in Frage und erst recht nicht in dessen Heimatstadt. Der Krieg ist spürbar in Krivi Rih. Die Front ist nur 60 Kilometer weit entfernt. Immer wieder ist Luftalarm zu hören, gelegentlich auch eine Explosion, wenn die Luftabwehr eine Rakete oder eine Drohne getroffen hat. Manchmal kommen Raketen auch an und sorgen für Tod und Zerstörung. Als Industriestaat ist Krivi Rih besonders gefährdet. Mikola Stupnik ist Rektor der Nationalen Universität der Stadt. Krivi Rih wird oft das stählerne Herz der Ukraine genannt. In Sowjetzeiten war die Stadt für die Hälfte der Eisenerzproduktion der ganzen Sowjetunion verantwortlich. Mehr als 220 Millionen Tonnen waren das damals. Jetzt ist Krivi Rih die Hauptquelle für Eisen und Rohstoffe in unserem Land. Auch an seiner Uni dreht sich alles um den Bergbau. Sein Büro ist mit Bildern von Tiefladern und Hochöfen geschmückt. Präsident Selenskyj hat hier Rechtswissenschaften studiert. Ich habe den Präsidenten gelegentlich getroffen, zu Anfang seiner Amtszeit. Er hat sich das erste Mal mit Wählern in unserer Universität getroffen, in der Aula. Ich kenne ihn nicht gut genug, nur seine Auftritte in den Medien. Aber zu seinem Vater, meinem Kollegen, habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Der Vater war hier an der Universität Professor für Kybernetik. Krivi Rih ist dann doch eine kleine Stadt. Zum Präsidenten haben hier viele eine Meinung oder eine Anekdote zu bieten. Zum Beispiel der frühere Juraprofessor von Selenskyj. Selenskyj habe sich vor allem für Comedy-Auftritte an der Uni interessiert, sagt er uns mit einem Lächeln. Das Studium sei für ihn eher Nebensache gewesen. Von Comedy-Auftritten ist in der Uni heute wenig zu spüren. Wegen der ständigen Luftalarme ist das Gebäude weitgehend verwaist. Die meisten Studierenden arbeiten zu Hause. Studentin Viktoria ist heute ausnahmsweise hier. Auch sie hat nur Gutes zu Präsident Selenskyj zu sagen. Ich bin sehr stolz darauf, dass er aus meiner Stadt kommt. Ich bin auf die Schule gegangen, auf der er auch war. Jetzt führt er einen ganzen Staat durch diese schwierigen Zeiten. Umfragen zeigen aber durchaus, dass Selenskyj in der Ukraine an Beliebtheit eingebüßt hat. Viele werfen ihm vor, dass er und sein engerer Zirkel sich an die Macht klammern, dass er nicht hart genug gegen die Korruption durchgreift und dass die schwierige militärische Lage auch auf Selenskyjs Fehlentscheidungen beruht. Doch Neuwahlen kommen erstmal nicht in Frage. In der Ukraine gilt Kriegsrecht. Erst wenn es ausgesetzt wird, darf wieder gewählt werden. Eine große Mehrheit in der Ukraine findet es richtig, jetzt keine Neuwahlen abzuhalten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Auch Schulleiter Borodavka ist dagegen. Wahlen wären vielleicht aus politischer Sicht nötig. Dann gäbe es keine Vorwürfe, dass der Präsident nicht mehr rechtmäßig im Amt sei. Auf der anderen Seite ist es einfach unmöglich, Wahlen abzuhalten, während gekämpft wird. Viel Staatsgebiet ist verloren. Es gibt viele Flüchtlinge und viele sind an der Front. Da ist es absolut unmöglich, geordnet Wahlen abzuhalten. Kurz darauf heult wieder die Sirene. Schon eine Schule am Laufen zu halten, ist in diesen Zeiten in Krivi Rih eine Herausforderung.
Eine Reportage von Marc Duge, Redaktion und Moderation der heutigen Sendung, Henrik Jatschik.